Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier beim Heimtier-Podcast. Hallo Gabi.
Hallo Stefan.
Und heute kümmern wir uns darum, was der Napf zu bieten hat. Das ist nämlich die Überschrift der Themenwelt des Heimtierjournals, die Gabi gewählt hat, zum Thema Fütterungsmethoden. Und ja, wieder mal eine sehr gelungene Überschrift und ein sehr gelungenes Journal. Und ihr könnt dieses Heimtierjournal in allen teilnehmenden Zookauffachmärkten kostenfrei abholen. Und das lohnt sich auf jeden Fall, denn ihr erhaltet dort eben Informationen rund um die unterschiedlichsten Themen. Also ich kann ja mal aus dem Inhalten so ein bisschen zitieren. Also da geht es nicht nur um Hunde und Katzen, sondern auch zum Beispiel um Futterpflanzen für Vögel oder um das Thema Tierschutz, helfen, wo Hilfe gebraucht wird. Und letztendlich geht es um viele unterschiedliche Themenschwerpunkte und auch verschiedene Tierarten. Und ihr könnt euch da auf jeden Fall nähere Informationen holen und informieren. Ja, es gibt natürlich viele unterschiedliche Arten der Fütterung und wir haben uns damit ja im vergangenen Jahr auch schon mal beschäftigt. Immer wieder kommen neue Trends dazu, hat man so das Gefühl. Und auch bestimmte Fütterungsmethoden, die schon etabliert sind, ja, differenzieren sich weiter aus. Wenn man jetzt mal so auf das Trockenfutter zum Beispiel geht, welche entscheidenden Vorteile, hat das? Oder wo muss ich vielleicht auch nochmal zusätzlich drauf achten? Ich denke gerade, was so das Thema Wasser, Bedarf und auch Zufuhr oder Aufnahme betrifft, ne?
Ja, Trockenfutter ist natürlich in der Regel geruchsneutral und einfach zu dosieren. Das ist erstmal so der Vorteil, auch gerade in den Sommermonaten, weil es sich in der Konsistenz nicht verändert und eben dadurch auch keine unangenehmen Gerüche sich entwickeln. Das ist natürlich ein Vorteil bei der Fütterung von Trockenfutter. Wie der Name schon sagt, hat es allerdings einen sehr geringen Feuchtigkeitsgehalt. Der liegt etwa bei 10%. Und er ist daher im Vergleich zur gleichen Menge an Nassfutter wesentlich energiereicher. Und man sagt immer, hinsichtlich der Zahngesundheit gibt es natürlich da auch Vorteile, denn diese knusprigen Kroketten, die es natürlich in unterschiedlichen Größen gibt, je nach Größe eben und Ausrichtung des Tieres, regen eben die Kaumuskulatur an und fördern dadurch auch die Zahnsteinreduktion. Was man wissen sollte, ist, wenn man eben mit Trockenfutter füttert und eben aufgrund des geringeren Wassergehalts in der Nahrung, muss natürlich den Tieren grundsätzlich immer genügend Wasser zur Verfügung stehen, damit sie das ausgleichen können, denn ansonsten kann es zu Nierenproblemen führen.
Ja, und dann ist natürlich, wenn ich dann das ins Verhältnis setze, der Feuchtigkeitsanteil oder der Wasseranteil im Nassfutter bedeutend höher mit 80%. Das heißt, ich habe da oder bis zu 80%, da habe ich natürlich dann auch einfach mehr an Flüssigkeit. Gleichzeitig ist es natürlich im Sommer oder auch wenn ich unterwegs bin, bedeutend komfortabler, dann eben das Trockenfutter zu füttern. Für viele bietet sich es ja auch einfach an, dann wirklich eine Mischung zu fahren, also Mischfütterung zu setzen, weil beim Nassfutter ist natürlich auch der Geruch, die Akzeptanz noch einen Ticken höher, weil das natürlich dann auch der Konsistenz der natürlichen Ernährung des Hundes dann auch oder der Katze entgegenkommt, ne?
Auf jeden Fall. Also dieser appetitliche Geruch, das kommt vielen Tieren doch äußerst entgegen und ist sehr beliebt und ist letztendlich auch bei der Katze jetzt speziell, ist das natürlich auch die natürlichere Ernährungsform. Das muss man einfach sagen, weil es eben auch dieser Anteil an Nassfutter kommt ihr natürlich auch nochmal oder auch den Hunden zugute, gerade wenn es eben Trinkmuffel sind. Über die Nassnahrung erhalten sie dann natürlich schon entsprechende Zufuhr von Wasser und von Flüssigkeit, was eben die Aufnahme dann garantiert.
Wenn wir dann in andere Bereiche noch reingucken, also es gibt da natürlich abgesehen jetzt vom Trocken- und vom Nassfutter auch Formen, die würde ich dann schon so als einen dazwischen bezeichnen. Also es gibt die halbfeuchte Nahrung, die hat noch eine relativ hohe Restfeuchte. In der Regel sind das dann ja so circa 16%. Dadurch ist natürlich dort auch die Akzeptanz dann nochmal vielleicht ein Ticken anders als beim reinen Trockenfutter.
Genau, auch da, weil die halbfeuchte Nahrung eben sehr bekömmlich ist und eben auch ein appetitanregender Geruch vorliegt, ist eben schon auch hier die Akzeptanz höher im Vergleich zu Trockenfutter. Das ist tatsächlich so. Und die Restfeuchte hier in den Futtermitteln liegt bei ungefähr 16%. Es gibt natürlich getreidefreies Halbfeuchtfutter, was eben auch empfindliche Hunde zugute kommt und mit Allergien oder Unverträglichkeiten.
Ja, und dann sagen ja auch viele Hersteller oder weisen darauf hin, dass bei den Softprodukten eben der Herstellungsprozess auch dazu beiträgt, dass eben die Inhaltsstoffe eben, wenn es jetzt um Vitamine, Spurenelemente geht etc., dann auch eben in anderer Form oder weitgehend erhalten bleiben, weil eben das Futter auch oder die einzelnen Inhaltsstoffe dann schonend eben entsprechend behandelt werden. Ja, wenn man jetzt noch mal auf ein etwas anderes Futter blickt, das Ofengebackene oder Ovenbaked, das ist ja Futter, was eben ja auch schonend und ja im Ofen entsprechend behandelt gebacken wird. Das klingt schon nach einem ziemlich krossen Geschmackserlebnis.
Auf jeden Fall. Also das ist eine Spezialität in der Trockenfutter-Variante, die eben ja schonend im Ofen gebacken ist und knusprig, und sie ist ausgesprochen nährreich und enthält enthält viele heimische Superfood-Geschichten. Und zwar rote Beete, Petersilie, Fenchel sind unter anderem dabei und versorgen natürlich bestmöglichst dann eben auch den Hund. Und wird sehr gerne angenommen und ist auch für ernährungssensible Hunde eine gute Alternative.
Genau, jetzt hast du schon das Produkt unseres Gewinnspiels mit der Firma Bosch Tiernahrung ein bisschen angeteasert. Da kommen wir nachher nochmal drauf. Da geht es nämlich genau um dieses spezielle Produkt oder dieses Sortiment Oven Baked. Ja, gehen wir nochmal auf ein anderes, auf Fütterungskonzept oder auf eine andere Art zu füttern. Und das ist etwas, das war ja vor einigen Jahren noch echt so ein richtiges Nischending. Es geht um das Thema Barfen, biologisch artgerechtes rohes Futter. Aber inzwischen hat sich das so weit etabliert, dass ich eigentlich so habe ich zumindest den Eindruck, an jeder Ecke eben sowohl Informationen finde, also nicht nur im Internet, sondern eben auch in verschiedensten Veröffentlichungen, als auch natürlich in den Zoofachgeschäften die Bereiche für BARF-Produkte immer weiter ausgebaut wurden, weil offenbar der Bedarf da ist. Aber was verbirgt sich jetzt hinter diesem biologisch artgerechten rohen Futter? Es geht ja eigentlich so ein bisschen in die, in die Richtung, den Hund so ernähren wie seinen genetischen Nachbarn, kann man sagen, wie den Wolf, ne?
Ja, genau. Also Trend ist tatsächlich das Barfen und mittlerweile wirklich auch in aller Munde. Und Ausgangspunkt des Ernährungskonzepts sind die Fressgewohnheiten des Wolfes. Und man guckt genau, also der Wolf als Vorfahre unserer Hunde, wenn der ein Tier zerlegt oder beziehungsweise gerissen hat oder die Beute erfasst hat, sagen wir mal, dann kann man sich das so vorstellen, er ist halt nicht der strikte Fleischfresser, sondern er frisst die Beute mit Haut und Haar. Das heißt, neben dem Fleisch.
Der kann sich ja auch nicht aussuchen im Regelfall, ne? Also der konnte ja nicht einfach so rumlaufen und sagen, so, jetzt stelle ich mir meine ausgewogene Mahlzeit zusammen.
Genau, genau. Also da hat man genommen, was einem vor die Nase lief. Und genau. Und dann wurde eben alles gefressen mit Organ, Knochen, Haut, Darminhalt der erlegten Beute. Und das alles hat der Wolf aufgenommen. Und dem wird eben, also es wird quasi das Beutetier nachgeahmt im Napf. Das soll der Hund erhalten an Inhaltsstoffen. Und Barfen ist eben diese Form, wie gesagt, was du schon gesagt hast, biologisch artgerecht rohes Futter. Hier werden eben die Barfmahlzeiten möglichst an dieser Fressgewohnheit des Wolfes orientieren, die sich.
Ja, wunderbar. Im Prinzip ist das natürlich wirklich eine schöne Idee. Auf der anderen Seite, wenn ich mir dann vorstelle, ich stelle mich dann zu Hause in die Küche und fange an, diese BARF-Mahlzeit vorzubereiten, dann gibt es natürlich auch diverse Unsicherheiten, weil dann ist eben die Frage, wie viel brauche ich jetzt wovon? Wie viel Mineral Pulver beziehungsweise wie viel Ergänzungsfuttermittel muss ich dann eben hineintun, beziehungsweise wie viel Öl und Ähnliches. Ja. Also letztendlich überfordert das ja doch dann den einen oder anderen. Und manchmal, wenn es mal schnell gehen muss, ist es natürlich auch so eine Sache. Also es gibt einerseits natürlich sicherlich das pure BARF, bei dem man dann wirklich sich sehr stark einliest, informiert und dann die Einzelkomponenten zusammenstellt. Aber es gibt natürlich dann auch viele Zwischentöne, ne? Also viele, ja, Schattierungen.
Also auf jeden Fall. Also grundsätzlich vorausgesetzt, also man will wirklich barfen, so wie du es gerade sagtest, indem man sich in die Küche stellt und selber agiert, muss man das nötige Grundwissen definitiv haben, weil ich kann nicht einfach dem Hund nur das rohe Fleisch vorlegen. Da gehören einfach noch andere Komponenten hinzu, damit der Hund eben auch alle Nährstoffe enthält, die er benötigt. Das setzt Kenntnisse voraus. Das muss man dann einfach auch wissen, bevor man diese Mahlzeiten erstellt. Und wer dazu halt jetzt keine Lust hat, täglich dafür seinen Vierbeiner die entsprechenden Mahlzeiten vorzubereiten, der hat natürlich wirklich mittlerweile enorme Möglichkeiten, denn die Zoofachmärkte bieten einfach tolle, umfangreiche Komplettmenüs, BARF-Menüs an, die schon einfach fertig produziert und erstellt sind, sodass ich sie wirklich nur noch in den Napf zu geben habe und dem Tier zu füttern habe. Das ja, ist das Ganze.
Da gibt es ja so viel. Ich war wirklich dann auch irgendwann überrascht, als ich sah, wie groß dann auch teilweise die Flächen dafür sind und welche Vielfalt an Produkten es gibt. Das ist ja dann einerseits sind das ja Produkte, die dann auch zum Teil tiefgekühlt sind oder dann eben auch Supplemente, die es dann noch zusätzlich gibt, unterschiedlicher Hersteller. Also da gibt es in den Zookauf-Fachgeschäften auch auf jeden Fall eine entsprechend große Auswahl an unterschiedlichen Produkten und Lösungen. Und ist natürlich dann auch ein Ding, wenn ich mich dann einmal zum BARFen entschieden habe oder dazu entschlossen habe, das durchzuziehen, dann hat man aber auch Lösungen, wenn man dann mal wieder auf Reisen gehen kann demnächst und unterwegs ist und möchte den Hund dann trotzdem natürlich BARFen, dann ist so ein Convenience-BARF, wie ich das nenne, natürlich auch eine Möglichkeit. Ne?
Optimal kann man prima mitnehmen und den Hund dann weiterhin mit dem gleichen Futter versorgen, was er auch zu Hause kennt, genau.
Ja, ein weiteres Futter, was es dann natürlich noch gibt, das ist kaltgepresst. Also das kennt vielleicht die eine oder der andere von euch eher so aus dem Bereich der Öle. Also das kaltgepresste Olivenöl oder welches Öl auch immer. Aber das gibt es eben genauso auch im Bereich der Tiernahrung. Und das ist eben auch ein Trend, der innerhalb der vergangenen Jahre aufkam. Vielleicht können wir da auch noch mal kurz drüber sprechen.
Ja, also der Vorteil der kaltgepressten Futtermittel ist ist der Erhalt aller Rohstoffe. Hintergrund ist eben auf dieser äußerst schonende Vorgang der Herstellung. Die Bestandteile wie Vitamine und Mineralien im kaltgepressten Futter müssen nicht extra hinzugefügt werden. Also der Herstellungsprozess gewährleistet, dass das alles entsprechend erhalten bleibt. Und das ist der Vorteil dieser Futtermittel und ist besonders naturnah und orientiert sich ebenfalls an den natürlichen Ernährungsweisen der Vierbeiner.
Ja, sehr gut. Ja, also ist auf jeden Fall auch eine Alternative und auch wenn ich vielleicht ein Futter suche, was eben nicht so stark erhitzt ist, also jetzt im Verhältnis wiederum zum Trockenfutter, kann das auch eine Variante sein. Also letztendlich, wie bei allen Themen rund ums Tier oder rund um den Menschen, muss man natürlich aufs Individuum gucken und dann eben schauen, was dann eben der Vierbeiner am besten verträgt, was er natürlich auch am liebsten frisst. Und wenn die Kombination noch aufgeht, ist es natürlich umso besser. Ja, sehr gut. Kommen wir zu unserem Gewinnspiel. Gemeinsam mit der Firma Bosch Tiernahrung verlosen wir tolle Futterpakete und Preise rund um das Sortiment Bosch Oven Baked. Gabi, du hast es ja eben schon mal, als es um ofengebackenes Hundefutter ging, so ein bisschen angesprochen. Das Futter überzeugt eben mit heimischen Superfoods, insbesondere für ernährungssensible Hunde ist es geeignet. Und das Besondere ist natürlich, dass es schlichtweg im Ofen gebacken ist, also eben knusprige Kroketten beinhaltet, die eben nährstoffreich und besonders schmackhaft sind. Und wie kann ich teilnehmen und gewinnen? Also nicht ich speziell, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
Ja, ganz einfach, indem ihr im Heimtierjournal haben wir das entsprechende Rätsel, das entsprechende Gewinnspiel auf einer Seite abgebildet. Ihr könnt an dem Kreuzworträtsel oder mit dem Kreuzworträtsel das entsprechende Lösungswort errätseln und das sendet ihr am besten per E-Mail oder auch von mir aus klassisch als Postkarte an uns und alle Hinweise dazu stehen im Gewinnspiel und so könnt ihr mit dem richtigen Lösungswort miträtseln. Auch auf der Homepage auf zookauf.de findet ihr dieses Rätsel und könnt auch online teilnehmen.
Sehr schön, wunderbar. Da sind wir schon gespannt auf die Postkarten und E-Mails, die eingehen werden. Kommen wir vielleicht jetzt noch zu unseren Interviewgästen. Wir haben wieder spannende Interviews geführt für den aktuellen Podcast. Ja, Gabi, du hattest die Gelegenheit, mit Frau Dr. Münch zu sprechen, Geschäftsführerin des Horse Future Panels. Und Inzwischen ist es so, dass das Horse Future Panel eben gemeinsam mit der Take 5 Media unterschiedliche Umfragen durchführt im Heimtierbereich. Und das ist mal ganz interessant zu erfahren, wieso die Heimtierhalterin, der Heimtierhalter tickt.
Genau, ja, das Haustier-Trendbarometer geht ja gewissen Strömungen und Trends auf den Grund und fragt eben Tierhalter in speziellen Umfragen nach ihren Meinungen und Erfahrungen. Und diesmal ging es eben in der Umfrage um die Petfluencer. Und das war ein sehr spannendes Interview zu erfahren, was und wie Tierhalter zu den Petfluencern stehen, was sie für einen Einfluss haben auf das Kaufverhalten. Und dazu hat uns Frau Dr. Christina Münch uns reichlich Auskunft gegeben.
Dann hören wir mal rein.
Die Take 5 Media Agentur geht in Kooperation mit dem Horse Future Panel im Haustier Trendbarometer aktuellen Themen und Strömungen der Tierhaltung auf den Grund und ermittelt die Stimmungslage der Haustierfreunde und Freundinnen. In der aktuellen Umfrage, über die wir heute sprechen, wurde das Phänomen der Petfluencer näher beleuchtet und viele hunderte Interessierte haben über einen Online-Fragebogen teilgenommen. Ich spreche jetzt mit der Geschäftsführerin des Horse Future Panel, Frau Dr. Münch, und gehe mal genauer auf die Umfrage ein. Hallo, Frau Dr. Münch.
Hallo, Frau Evers. Vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können.
Sehr gerne. Was genau war das Ziel der Umfrage rund um die Petfluencer?
Naja, das Thema Influencer ist ja in aller Munde. Mittlerweile entstehen immer mehr auch Instrumente in der Marktforschung, die letztendlich auch Markenwerte, auch Marketingkampagnen messen, die durch Influencer unterstützt werden. Wir sehen eigentlich zurzeit auf jedem Nachrichtenportal mindestens täglich ein niedliches Haustierbild und haben gesagt, naja, jetzt wollen wir mal wissen, wie ist es denn tatsächlich in der Heimtierbranche um das Thema Petfluencer bestellt? Wie bekannt ist das Thema? Gibt es da tatsächlich auch ein Bewusstsein, dass da im Grunde eine parallele Strömung zu beobachten zum Influencer-Marketing? Und da wollten wir uns in unserem Trendbarometer mal mit einigen Kernfragen auseinandersetzen und mal einen Eindruck darüber gewinnen, wie es um die Petfluencer bestellt ist.
Ja, also Sie sagen gerade eingangs schon, also die Aufmerksamkeit für Petfluencer ist riesig und dahinter steht ja auch letztendlich ein großes Businessinteresse. Wie sieht es denn hier mit der Wahrnehmung hinsichtlich der Glaubwürdigkeit des Produktmarketings aus? Gibt es hier eine Beeinflussung der Petfluencer auf das eigene Kaufverhalten? Ist das rausgekommen bei der Umfrage?
Tatsächlich gibt es die im Grunde genommen nicht. Also die Glaubwürdigkeit wird eigentlich eher als kritisch eingestuft den Petfluencern gegenüber. Es ist auch so, dass bei Aktionen, wo letztendlich Petfluencer ein Produkt bewerben, das nur in geringem Umfang auch tatsächlich zu der Kaufentscheidung beigetragen hat in unserer Zielgruppe, die wir befragt haben. Genau, das sind also viel mehr Rabattaktionen, die letztendlich die Kaufentscheidung unterstützen. Aber die Glaubwürdigkeit jetzt dem eigentlichen Petfluencer gegenüber wird tatsächlich nicht flächendeckend dem zugesprochen.
Ja. Unter den Petfluencern gibt es ja auch einige Haustiere, die mittlerweile es zur Berühmtheit erlangt haben. Gibt es denn da auch irgendwie eine Wahrnehmung, dass sich in der Umfrage zeigt, dass Befragte auch gern ihr eigenes Haustier irgendwie als Petfluencer etablieren wollen?
Ja, wobei der Anteil relativ klein ist, die tatsächlich im Grunde genommen den Petfluencer als Marketinginstrument etablieren wollen, um damit auch letztendlich Erlöse zu generieren. Was wir eben beobachten konnten im Rahmen der Studie, und das deckt sich letztendlich auch mit den Marktbeobachtungen, ist eben diese hohe Emotionalität, die mit dem eigenen Heimtier verbunden ist. Und ich denke, dass auch gerade der Corona-Einfluss, wo man wenig Möglichkeiten hat, auch sich mit anderen über das Haustier auch auszutauschen und sich zu treffen, dass das vielleicht eben auch nochmal eine weitere Motivation auch in diesen Zeiten ist, das eigene Haustier bei Facebook und Co. auch zu präsentieren, weil einfach die Freude und teilweise eben auch der Stolz über das eigene Haustier so groß sind, dass man letztendlich auch eine Rückkopplung über bekannte Freunde oder eben auch Unbekannte generieren möchte. Und das steht eigentlich viel stärker im Fokus auf Basis der Umfrageergebnisse, warum letztendlich auch Petfluencer instrumentalisiert werden, wenn man so möchte.
Ja, klar. Grundsätzlich ist es ja so, dass Haustiere einfach Sympathie- und Emotionsträger sind, gar keine Frage. Und wie sehr spielt denn hier der artgerechte Umgang mit den Tieren für spezielle Marketingkampagnen auch eine Rolle?
Ja, also der artgerechte Umgang mit dem Tier ist ich sag mal, kriegsentscheidend, wenn man das so sagen möchte, so drastisch, weil einfach schon eine sehr große Sensibilität für das Thema artgerechte Haltung besteht, und zwar flächendeckend über alle Tierarten hinweg. Das muss man schon sagen. Und sicherlich ist es so, dass der ein oder andere auch die Petfluenza-Entwicklung als kritisch betrachtet, weil er sagt, ein Haustier hat nichts als im Grunde genommen als instrumentalisiertes Marketinginstrument zu suchen. Also da werden teilweise auch Tendenzen überschritten, wo es dann wirklich um die Artgerechtheit geht. Aber grundsätzlich steht letztendlich für jeden Heimtierbesitzer im Fokus, dass es dem eigenen Tier gut geht und das in jeder Situation, weil einfach so eine sehr hohe Emotionalität auch besteht.
Ich verstehe, ja. Was ist denn, was ziehen Sie denn für ein Resultat aus der vorliegenden Umfrage? Was ist das Ergebnis?
Ja, also es sind letztendlich verschiedene Ergebnisse und die auch teilweise sehr stark von der Zielgruppe auch abhängig sind. Das, was wir eben beobachten konnten, ist, dass wir haben ja auch noch so kleinere bivariate Aufbrüche vorgenommen, also zum Beispiel nach Tierarten. Je konservativer letztendlich die Zielgruppe ist, desto kritischer ist auch der Umgang mit dem Thema Petfluenza und desto größer ist auch die Zurückhaltung. Zum Beispiel haben die Pferdebesitzer in unserer Umfrage hatten eigentlich die größte Zurückhaltung gegenüber dem Thema auch gezeigt. Ein Kernergebnis für uns auch im Bereich der strategischen Ausrichtung von Unternehmen ist, weil ja letztendlich immer dieses Thema, wir müssen auf den Zug aufspringen, Influencer, Petfluencer, das sind letztendlich die Marketingbotschafter der Zukunft. Da konnten wir eigentlich beobachten, dass eine wirkliche Zurückhaltung gegenüber den Themen besteht. Und letztendlich, und das zeigen ja letztendlich die ersten ja auch wirklichen Instrumente in der Marktforschung, die auch die Werte, letztendlich die Leistung auch von Influencer-Marketing messen können, dass erstmal bewiesen werden muss, dass tatsächlich Petfluencer auch eine starke kaufentscheidende Unterstützung sind, damit man eben wirklich so einen Kanal auch stärker aufbauen kann, instrumentalisieren kann, nutzen kann und letztendlich auch Budget dafür aufwenden muss. Das würde ich jetzt aus unserer heutigen Sicht erstmal zurückhaltend betrachten. Also Emotionen, Botschaften zu transportieren, ein Stück weit vielleicht auch Wissen zu vermitteln, das ist alles im positiven Bereich. Aber wenn es darum geht, einen Petfluencer zu benutzen, um ein Produkt zu verkaufen, da wäre ich sehr zurückhaltend tatsächlich aus Unternehmenssicht.
Ja, ein spannendes Resultat, was Sie da erzählen. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für das informative Gespräch und wünsche Ihnen da auch weiterhin alles Gute und viel Erfolg und vor allem natürlich noch viele weitere spannende Umfragen in Richtung Haustiertrendbarometer. Und ich hoffe, wir hören uns bei Zeiten wieder.
Ja, vielen Dank, würde mich freuen.
Ja, ein spannendes Gespräch auf jeden Fall mit Frau Dr. Münch, Petfluenza, ein spannendes Trendthema und auch spannende Erkenntnisse, die dabei rauskamen.
Auf jeden Fall.
Ja, im Sommer klettern die Temperaturen jetzt. Wir haben es auch lange genug herbeigesehnt. Und die Temperatur ist natürlich für alle Heimtierhalterinnen dann ein wichtiges Thema. Einerseits im Hundebereich möchte ich auch noch mal kurz an die Kampagne erinnern, die Veto gemeinsam mit Zookauf durchführt zum Thema Hitzefalle Auto. Weil da geht es dann wirklich darum, dass jeder und jede bitte natürlich darauf achten sollte, den Hund nicht einfach im Auto zu lassen. Gerade wenn die Temperaturen klettern, das kann schnell gefährlich werden. Und zum anderen gibt es aber natürlich auch Temperaturthemen, wenn es ums Aquarium geht. Und da hast du ja für das Heimtierjournal auch einen schönen Beitrag recherchiert, wie man eben die Temperatur im Aquarium dann auch im Zaum hält. Und ja, Heiko Blessin von JBL, vom Hersteller JBL, der ist da als Diplombiologe eben wirklich absoluter Experte und ist auch schon auf diversen Kontinenten und in verschiedensten Ländern unterwegs gewesen, um dann eben auch dem Leben dort auf den Grund zu gehen. Und ihn habe ich mal gefragt, was er denn empfiehlt, um eben die Temperatur im Aquarium genau richtig zu halten. Und das Spannende daran ist, da will ich nicht zu viel vorwegnehmen, dass man sowohl darauf achten muss, dass es nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm wird, sodass man auch nicht nur im Sommer die Temperatur im Blick haben sollte. Ja, ich freue mich heute sehr, dass wir hier einen ausgewiesenen Experten rund um die Aquaristik begrüßen dürfen, Heiko Blessin von der Firma JBL. Und ja, normalerweise, Heiko, bist du als Diplombiologe und gleichzeitig Expeditionsleiter mit dem JBL-Forschungsteam unterwegs, wenn nicht gerade Corona ist. Und wir haben im Vorgespräch auch schon mal ein bisschen darüber gesprochen, dass man natürlich auch viel in die natürliche Umgebung der jeweiligen Lebewesen reinschauen kann und reinschauen muss, um dann eben entsprechend auch zu schauen, wie kann dann die Heimtierhalterin, der Heimtierhalter das zu Hause adaptieren und kann eben auch die Lebensräume, die dann beispielsweise den Fischen zur Verfügung gestellt werden, auch möglichst naturnah ausgestalten. Und mal zu dir persönlich, du vermisst wahrscheinlich schon wahnsinnig die Expeditionsreisen, die ja auf diverse Kontinente, in diverse Länder dich schon gebracht haben.
Ja, natürlich. Das ist schon schade, dass wir das verschieben mussten. Es geht nach Kolumbien. Ich bin guter Dinge, dass es 2022 wirklich losgeht.
Wenn man jetzt so in die heimischen Aquarien blickt und dann eben auch auf die bevorstehende wärmere Jahreszeit, die wärmeren Temperaturen, mal ganz allgemein, was für Tipps hältst du dann bereit oder hält auch natürlich JBL als sehr, sehr wichtiger und großer Hersteller im Aquaristikbereich bereit? Worauf muss man dann eigentlich achten daheim beim heimischen Aquarium, wenn man dann eben vielleicht auch die Befürchtung hat, naja, jetzt wird es mal richtig heiß auch, es kommen mal wieder 2-3 Wochen mit einer Hitzeperiode, wenn es um das heimische Aquarium geht?
Ja, wir sind alles Menschen und das bedeutet, wir planen nicht, sondern wir warten, bis etwas schief geht. Und in der Regel ist es tatsächlich so, ich nehme mal das Extrem, Großstadt, Dachgeschosswohnung und Sonne. Dann haben wir ruckzuck 30 Grad in der Wohnung und irgendwann dann auch die 30 Grad im Wasser, eventuell im blödesten Fall sogar noch wärmer. Jetzt kann der natürlich abends um 8 Uhr, wenn er nach Hause kommt und feststellt, oh, Aquarium kocht, nicht mehr losgehen und was kaufen. Also die Sofortmaßnahme ist tatsächlich, bei großen Aquarien geht es nicht, aber bei kleineren Aquarien, ich sag mal so bis 100 Liter, er geht zum Kühlschrank, nimmt Eiswürfel raus, irgendetwas, was richtig kalt ist, aus der Gefriertruhe, packt das in eine gute Plastiktüte und hängt es ins Aquarium. Das hilft tatsächlich, um sofort ein paar Grad runterzukriegen. Ist natürlich langfristig keine gute Lösung, aber wir müssen ja immer erstmal gucken, was ist realistisch und was ist sofort machbar. Dann hat er wirklich die Möglichkeit über einen Kühler, ich würde jetzt auch gerne sagen über ein Kühlaggregat, aber da reden wir über mindestens 500 bis 700 Euro. Engagierte Meerwasser-Aquarianer, die machen das. Da kostet das Aquarium 15.000 Euro und wenn dann der Kühler, der verhindert, dass 15.000 Euro in den Eimer gehen, der kostet 800 Euro, dann investieren die 800 Euro. Wer aber zu Hause, klingt jetzt ein bisschen böse, aber ein paar Guppies, ein paar Neon hat, der wird nicht für ein 60-Liter-Aquarium ein 800-Euro-Kühler kaufen. Also Kühlaggregat. Das ist unrealistisch. Bleiben wir realistisch. Was geht, sind einfach Ventilatoren. Also man kann natürlich auch den Hausventilator, den man im Zimmer hat, neben das Aquarium stellen. Der pustet dann, man muss die Abdeckung runternehmen, schon mal Licht aus, wirklich Licht reduzieren. Das erzeugt Wärme in der Regel, auch wenn eine LED keine Wärme erzeugt, aber das Vorschaltgerät und so weiter. Alles raus, weg, aber dieser Ventilator frisst wahnsinnig viel Strom in der Regel und der ist sehr laut. Und das ist genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Deswegen hat JBL Kühler, das sind nichts anderes als Ventilatoren. Allerdings sind das Walzenlüfter, also nicht ein Propeller, der läuft, das ist immer sehr laut, sondern ein Walzenlüfter, der ist länglich, der wird an der Seite oben an der Scheibe festgeklemmt, ist auch schon mal super, kann nicht reinfallen. Und dann erzeugt er einen Luftstrom an der Wasseroberfläche. Und wir kennen das, wenn wir baden waren und wir fahren hinterher Fahrrad oder laufen, dass die Verdunstung auf der Haut Kälte erzeugt. Und das ist das, was wir uns dort nutzbar machen. Die Temperatur kann so um die 4 Grad reduziert werden durch einen solchen Lüfter, der die Wasseroberfläche bewegt.
Ja, sehr gut. Das heißt, mir fehlt dann auch nicht der eigene Ventilator, wenn mir dann selbst zu warm wird oder zu heiß wird, wenn ich den dann fürs Aquarium stattdessen verwenden würde, indem ich dann eben auch wirklich diesen Kühler, diesen Lüfter einsetze. Eine Frage, wenn ich dann aber mal, wenn es auch wieder Corona-bedingt möglich ist, wenn ich dann die längere Urlaubsreise vor mir habe und das fällt ausgerechnet in den Zeitraum, in dem dann wirklich die größte Hitzewelle daheim dann eben vonstatten geht, was kann ich dann machen? Weil da ist ja dann ist eigentlich auch gefragt, dass ich dann die Wassertemperatur checke und unter Umständen Gegenmaßnahmen einleite.
Also wir haben genau für solche Fälle ein kleines Kontrollgerät, ein Steuergerät. Das ist sehr klein und ganz einfach und simpel aufgebaut, weil alles, was kompliziert ist, kann kaputt gehen. Da stellt man einfach die Temperatur ein, die nicht überschritten werden soll. Wenn man also jetzt sagt, 27, das ist kein Problem, oder 28, das lassen wir. Aber ab 28 Grad Wassertemperatur, ist also ein Fühler dran, der im Wasser hängt, soll er den Ventilator einschalten. Und dann schaltet der sich über dieses Gerät ein. Der Strom wird einfach über das Gerät geleitet und erst dann zum Ventilator. Der Lüfter schaltet sich ein, wird wieder die 27 erreicht, sagen wir mal nachts. Es wird automatisch kälter, der Lüfter hat geholfen. Dann schaltet er das Ding wieder aus, an, aus, an, aus. Der kann also über dieses kleine Steuergerät wunderbar die Temperatur kontrollieren. Außer es ist viel zu heiß. Dann schaffen wir ja über die Verdunstungskälte nicht mehr mit 4 Grad runterkühlen die Temperatur von 28 Grad. Also wenn wir jetzt 35 Grad im Zimmer hätten zum Beispiel.
Gut, aber da kann ich ja sicherlich auch schon mal das ein oder andere dadurch einfach gewährleisten, durch die Fragestellung, wo positioniere ich am besten das Aquarium? Vielleicht kannst du uns dazu auch ein paar Tipps geben, damit es erst gar nicht so weit kommt. Natürlich kann ich an der steigenden Umgebungstemperatur, der Raumtemperatur nicht immer was machen, aber ich kann bestimmt schon mal ein paar absolute No-Gos ausschließen. Sicher gibt es da auch Fehler, die ich machen kann, wenn ich das Aquarium direkt an die Fensterscheibe stelle.
Ein Aquarium sollte, wenn es irgendwie geht, nicht direkt am Fenster platziert werden. Das hat verschiedene Gründe. In der Regel hat das mit Algenwuchs zu tun. Das Aquarium bekommt dann sehr viel Licht, was an sich noch kein Problem ist. Stellt mal einen Eimer mit destilliertem Wasser ins Fenster. Da werden nie Algen drin wachsen. Also Wasser und Licht erzeugt noch nicht automatisch Algen. Es geht dann immer um Nährstoffe. Aber unser Aquarium ist ja ein ganz klein bisschen nährstoffüberfrachtet. Wir haben da wahrscheinlich so 10, 20 Fische zu viel drin. Wir füttern auch super gerne, weil die das ja so gerne fressen. Und das alles führt dazu, dass wir viele Nährstoffe haben. Und dann wachsen Algen und das wird verstärkt, wenn wir das auch noch mit sehr viel Licht versorgen, zum Beispiel am Fenster.
Gut, aber letztendlich hast du ja schon dargestellt, es gibt eigentlich für jedes Problem, will ich nicht sagen, für jede Herausforderung gibt es eben auch eine entsprechende Antwort und eine Lösung, indem ich eben bestimmte Rahmenbedingungen setze und auch beachte und auf der anderen Seite dann auch natürlich zu Produkten wie auch den aus eurem Hause greife, um dann eben entsprechend an der einen oder anderen Stelle dann eingreifen zu können. Und letztendlich sind natürlich auch sehr, sehr viele Aquarianer inzwischen schon vor der Anschaffung der Tiere oder vor der Anschaffung des Aquariums so, dass sie dann auch entsprechend zur Fachliteratur greifen und hoffentlich dann auch die entsprechend profunden Informationen sich dann im Internet besorgen, weil natürlich auch da die Spreizung des fachlichen Know-hows sehr stark auseinandergeht. Ja, also ich denke, das war auf jeden Fall ein sehr spannender Einblick. Und vielen Dank für diese vielen Tipps, für diese vielen Hinweise. Ich denke mal, damit können unsere Zuhörer und Zuschauer auch jede Menge anfangen und das heimische Aquarium dann auch nochmal sommertauglich machen oder dann eben die Temperatur auch ausreichend hochhalten bei den entsprechenden Arten. Ja, und für dich geht's dann wahrscheinlich dann im nächsten Jahr nach Kolumbien.
Genau.
Dann hoffen wir mal, dass das alles soweit funktioniert und sind sehr zuversichtlich, davon gehe ich aber aus. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dir und deiner Familie und natürlich auch allen Kollegen aus dem JBL-Team eine gute Zeit, eine Corona-freie Zeit und dass ihr gut durch die aktuelle Pandemiesituation kommt, aber es sieht ja alles danach aus und wir bleiben zuversichtlich. Bis dahin.
Das wünschen wir deinem Team und dir natürlich auch. Bis dann.
Mach's gut. Vielen Dank. Bis dann. Ciao.
Tschüss.
Ja, Heiko Blassin hat uns jetzt einiges erzählt, was uns sicherlich dabei weiterhilft, eben die Temperatur im Aquarium immer richtig zu regulieren. Fand ich auf jeden Fall mal ganz spannend, was er so uns berichtet hat.
Ja, hätte man auch so nicht, also als ich den Artikel auch recherchiert habe, so nicht gedacht, dass das, ja, was das auch für Ausmaße annimmt, wenn eben die Temperatur nicht stimmt. Ja, daher ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Temperatur auch wirklich immer im richtigen Bereich liegen.
Genau, genau. Und mit den Hilfsmitteln, die er da beschrieben hat, geht das ja auch. Und dann kann ich auch ganz beruhigt mal an einem Wochenende vielleicht unterwegs oder im Urlaub sein und habe trotzdem durch die entsprechenden Vorkehrungen und entsprechenden Hilfsmittel auch die Möglichkeit, dann unbesorgt unterwegs zu sein. Und den Fischen geht es trotzdem gut. Ja, fein. Gabi, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht auf jeden Fall und dann hören wir uns beim nächsten Heimtier-Podcast. Dann sind wir mal gespannt, wie sich bis dahin alles entwickelt hat Und ich hoffe natürlich, dass ihr auch entsprechend weiterhin gut und bei bester Gesundheit durch die aktuelle Zeit kommt und vielleicht auch dann demnächst mal wieder der ein oder andere Urlaubstrip winken kann und sich alles auch ein Stück weit normalisiert. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank, Gabi, und bis demnächst.
Ja, danke schön und tschüss zusammen.
Tschüss.